Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Friederike Westerhaus. Schönen guten Tag. Und ich freue mich sehr, heute einen echten Jet-Set-Dirigenten zu Gast zu haben, Franz Welser-Möst. Auch jetzt ist er auf Achse. Wir treffen uns nämlich in Dresden, wo er die Staatskapelle dirigiert. Er ist seit 2002 Musikdirektor des Cleveland Orchestra, war bis 2014 Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper und ist schon quasi Dauergast bei den Salzburger Festspielen. Die gehen am 22. Juli los und Franz Welser-Möst dirigiert dort in diesem Jahr eine recht selten gespielte Oper von Richard Strauss, Die Liebe der Danae. Ich grüße Sie, Herr Welser-Möst.
Guten Morgen.
Herr Welser-Möst, das Salzkammergut Salzburg, das ist Ihnen alles hochvertraut, denn am Attersee, nur einen Steinwurf von Salzburg entfernt, leben Sie, haben dort ein Haus. Ist das für Sie wirklich auch ein Rückzugsgebiet, ein Refugium?
Ja, das Grundstück hat mein Großvater 1926 gekauft und ich habe es von meinem Vater übernommen und das ist wirklich so Ruhe pur und ich schaue auf die Berge, gehe schwimmen im See und habe meine Ruhe dort. Das ist wirklich ein Rückzugsgebiet.
Es hat ja auch Gustav Mahler als Rückzugsgebiet empfunden, der am Attersee eine Zeit lang komponiert hat. Gibt es das noch zu sehen, dieses Komponistenhäuschen von Mahler?
Ja, ja, das gibt's noch. Also es ist so schräg gegenüber von mir. Er hat dort die zweite und dritte Symphonie und einige Lieder geschrieben. Und gerade in der dritten Symphonie hat er irgendwie diesem Gebiet, dem Attersee und dem dazugehörigen Höllengebirge, ein Denkmal gesetzt.
Haben Sie denn, wenn Sie in Salzburg sind, bei den Festspielen in so einer Opernproduktion eingebunden sind, überhaupt Gelegenheit, sich zwischendurch rauszuziehen und da Ruhe zu finden?
Na, ich flüchte aus Salzburg immer. So wie Proben und Aufführungen vorbei sind, bin ich schon weg. Und das ist das Angenehme für mich persönlich, dass ich einfach wirklich je nach Verkehr eine halbe bis eine Stunde weg bin von Salzburg. Ich gehe in der Früh schwimmen, dann fahre ich in die Probe, komme dann mittags wieder zurück und so. Also das ist schon sehr, sehr angenehm.
Das hört sich so an. Richard Strauss steht im Zentrum für Sie bei den Salzburger Festspielen. Sie haben sich viel mit Richard Strauss beschäftigt. Wir wollen Sie jetzt auch hören mit Musik dieses Komponisten und zwar mit dem fröhlichen Beschluss aus dem Intermezzo von Richard Strauss. Franz Welser-Möst am Pult des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Fröhlicher Beschluss, ein symphonisches Zwischenspiel aus dem Intermezzo Opus 72 von Richard Strauss. Franz Welser-Möst war das am Pult des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und Franz Welser-Möst ist zu Gast hier bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ja, Richard Strauss, haben wir schon gesagt, Herr Welser-Möst, ist in diesem Sommer in Salzburg bei den Festspielen auf Ihrem Pult, nämlich Die Liebe der Danae. Was ist es an Richard Strauss, was Sie immer wieder so anzieht? Denn Sie haben wirklich viel von ihm dirigiert. Er zieht sich fast wie ein roter Faden durch Ihr Tun.
Naja, bei mir ging das los eigentlich durch meine Mutter, die auch ein großer Strauss-Fan war. Also habe ich das von Kindheit an mitgekriegt. Aber je älter ich werde, umso mehr fasziniert mich der späte Richard Strauss. Und Liebe der Danae ist eines seiner letzten Stücke. Richard Strauss war ein unglaublicher, heute würde man sagen, Bildungsbürger. Er hat zweimal in seinem gesamten Leben den ganzen Goethe gelesen. Das ist eine Riesenleistung. Und ich finde, Strauss ist wirklich ein echter Europäer in dem Sinn, dass er die alten Griechen wahnsinnig geschätzt hat. Er beschäftigt sich ja auch in der Liebe der Danae, in der Daphne, in der Elektra und so weiter. Er beschäftigt sich ja immer wieder damit Und natürlich in der deutschen Tradition der Philosophie von Kant bis Nietzsche steht, und ich finde diesen geistigen Reichtum, den er darstellt, den finde ich einfach faszinierend.
Ich habe immer den Eindruck, dass er unglaublich aus dem Vollen schöpft, wenn er orchestriert, dass das wirklich was ist, woran man ihn auch im Grunde sofort erkennt.
Ja, das ist richtig. Also er ist ein absoluter Meister im Orchestrieren. Es klingt alles sofort gut. Es hat dann auch immer Gefahren, weil ein Orchester, das sich dann in diesem Klang badet, in der Oper prinzipiell immer zu laut ist. Also da muss man dann schon viel arbeiten. Er wusste das ja selber auch. Er hat zum Beispiel öfters gesagt, spielt meine Musik wie Mozart. Das heißt also wirklich einen schlanken Klang, sich zurückhalten und nicht in die Vollen greifen.
Jetzt werden Sie bei den Salzburger Festspielen Die Liebe der Danae dirigieren. Das ist ein Werk, was als vorletztes Bühnenstück von Richard Strauss entstanden ist. Und es hat eine bewegte Aufführungsgeschichte, kann man sagen. Denn die Uraufführung war geplant für 1944 bei den Salzburger Festspielen. Das Ganze wurde dann vereitelt im Grunde durch das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli, sodass das Stück nur in einer öffentlichen Generalprobe aufgeführt wurde und dann nicht mehr. Dann verschwand es eigentlich erstmal bis 1952 in der Versenkung. Warum?
Die Geschichte ist noch bewegender in dem Sinn, man hat ja diese öffentliche Generalprobe nur Richard Strauss zuliebe gemacht. Und am Ende dieser Generalprobe sagt dann Strauss zu den Philharmonikern, damals gab es nur Männer in dem Orchester, und er sagt, meine Herren, wir sehen uns in einer besseren Welt wieder. Strauss hat ihr dann die eigentliche Uraufführung, die öffentliche Uraufführung 52, nicht mehr erlebt, er ist ja 49 gestorben. Und das war auch schon ein bisschen ein programmatischer Ansatz, in was er da ausgedrückt hat. Am Ende der Nazi-Herrschaft, dass er sehr wohl gehofft hat auf eine bessere Welt. Das Stück ist, glaube ich, deshalb nicht mehr zwischen 44 und 52 gespielt worden. Und man muss dazu auch sagen, jetzt spielen das die Wiener Philharmoniker zum ersten Mal seit 1953. Also ist auch seit damals das Stück äußerst selten aufgeführt worden. Das hängt schlicht und einfach mit den Anforderungen zusammen, die Richard Strauss stellt. Das Stück ist sehr schwer zu besetzen, stellt riesige Herausforderungen an die Sänger, aber auch ans Orchester. Also ich hatte schon zwei Orchesterproben mit den Philharmonikern, wo wir uns durch das Stück durchgewühlt haben, weil es wirklich schwer ist, einfach wirklich sehr, sehr schwer. Der späte Strauss kümmert sich nicht mehr um praktische Schwierigkeiten, sondern er lebt nur mehr dieser Idee, die er hatte. Und in diesem Stück, das er ja heitere Mythologie nennt, wo die ersten zwei Akte auch einen sehr feinen Humor haben, seine Komödie, aber im dritten Akt schreibt er eigentlich seine persönliche Götterdämmerung, und das ist, der dritte Akt ist dann ein einziger großer Abschied eigentlich.
Das Sujet, ganz, ganz kurz umrissen, ist, dass eben die Danae zwischen Jupiter auf der einen Seite und Midas, König Midas, auf der anderen Seite steht. Midas, der sich ihr als Bote präsentiert, und sie verliebt sich in ihn, und Jupiter wiederum gibt sich als Midas aus. Also es ist einfach auch noch so eine Verwechslungsgeschichte da drin. Und im Endeffekt entscheidet sich Danae aber für Midas und gibt Jupiter quasi einen Korb, und er muss damit umgehen, gibt den beiden dann ganz am Schluss der Oper den Segen. Und da, ja, da enthebt das Ganze tatsächlich nochmal auf eine etwas andere Ebene. Musikalisch ist das auch ganz klar spürbar. Wir wollen mal reinhören. Und zwar gibt es einen Mitschnitt von der offiziellen Uraufführung aus dem Jahr 1952, die eben Richard Strauss selber schon gar nicht mehr miterlebt hat, mit Annelies Kupper als Danae und dem Wiener Staatsopernchor und den Wiener Philharmonikern unter Clemens Krauss. Wir hören: Als mit des Kleides Glanz du gekommen.
Seht,
Ja, das war eine Aufnahme von 1952, die Aufnahme von der offiziellen Uraufführung der Liebe der Danae von Richard Strauss, damals bei den Salzburger Festspielen. Als mit des Kleides glanzt du gekommen, Annelies Kupper war das als Danae und Clemens Kraus am Pult der Wiener Philharmoniker. NDR Kultur Klassik à la carte, heute mit Franz Welser-Möster, genau diese Oper in diesem Jahr bei den Salzburger Festspielen dirigieren wird. Premiere ist am 31. Juli. Sie haben ja, Herr Welser-Möst, mit den Salzburger Festspielen lange, lange Erfahrung. Ich glaube, schon 1985 hatten Sie Ihr Debüt dort. Das ist wirklich lange her. Eine wechselvolle Geschichte, die zwischendurch auch nicht immer glatt lief. Sie haben auch mal sich absentiert und gesagt, unter den jetzigen Probenbedingungen, unter den überhaupt künstlerischen Bedingungen, möchte ich an dem Mozart-Zyklus 2013 nicht teilnehmen. Wie ist es jetzt, wenn so ein Werk, wo Sie gesagt haben, das wird so selten gespielt und die Wiener Philharmoniker spielen das zum ersten Mal seit 1953. Wie ist es jetzt da mit den Probenbedingungen?
Naja, da muss man von vornherein die richtigen Pflöcke einschlagen und einfach ganz klar machen, das sind die Mindestprobenanzahl, die man braucht. Die Philharmoniker sind da unglaublich kooperativ. Wir spielen also das Ganze von der ersten Probe bis zur letzten Aufführung mit der gleichen Mannschaft, was ungewöhnlich ist bei den Philharmonikern, aber die wissen ja auch, das Stück ist schwer. Also wir spielen ja aus den alten Stimmen noch von 1953 und da gibt es so Eintragungen, zum Beispiel in der ersten Fagottstimme, dass damals 48 Proben dafür gemacht wurden. Also jetzt brauchen wir weniger dazu, aber das zeigt nur, wie unglaublich schwer das Stück zu spielen ist.
Waren aber auch andere Probenbedingungen insgesamt damals, muss man natürlich auch sagen. Aber das ist natürlich 48 Proben enorm.
Ja, das also nur zur Unterstreichung, wie schwer das Stück ist. Und wir haben eine tolle Besetzung und auch da, ich bin inzwischen jemand, der also mit den Leuten frühzeitig probiert. Also die Partie des Jupiter ist wahnsinnig schwer. Das ist eine Mischung aus Wotan und Mandrika und dann vielleicht noch dreimal hintereinander. Also es ist wirklich, wirklich extrem.
Aber soll die Leichtigkeit von Mozart haben, wie Sie vorhin gesagt haben?
Ja, das ist unter anderem auch die große Schwierigkeit, das dann auch wirklich so leicht und selbstverständlich klingen zu lassen. Und wir haben diesmal ganz spezielle Probenbedingungen, indem wir mit den Sängern eigentlich permanent neben den szenischen Proben auch musikalische Proben haben. Und ich habe mit dem Jupiter zum Beispiel, aber auch mit Midas schon vor Wochen und Monaten angefangen zu probieren. Ich finde, Festspiele sind Festspiele und müssen diesem Anspruch auch irgendwie gerecht werden.
Ist natürlich auch eine Besonderheit, dass es eine Oper ist, die eigentlich schon in den 40er Jahren entstanden ist, aber auf der anderen Seite ja so gut wie nie gespielt wird und entsprechend nicht nur fürs Orchester quasi unbekannt ist, sondern sicherlich dann auch für die Sänger.
Ja, keiner der Sänger hat das Ding jemals angerührt, ist klar. Aber ich glaube, Festspiele sind ja auch dazu da, gerade solche Stücke, das ist ja auch für die Salzburger Festspiele geschrieben worden, das ist kein Stück für ein Repertoirehaus. Die Salzburger Festspiele sind Richard Strauss auch verpflichtet und ich glaube, dass es wert ist, so ein Stück dann auch wieder mal zur öffentlichen Diskussion zu stellen. Nur muss man auch garantieren, dass höchstmögliche Qualität vorhanden ist. Also ich bin verliebt in dieses Stück. Ich finde es wahnsinnig schön und freue mich riesig drauf, dass wir auch eine tolle Mannschaft haben, die auch wirklich für dieses Stück brennen.
Verliebt in das Stück. Bei Ihnen gehe ich davon aus, dass sich das sehr auch auf die Musik bezieht, dass Sie deswegen verliebt in das Stück sind. Inwieweit aber auch deswegen, weil der Stoff vielleicht doch auch in unserer Zeit relevant ist.
Naja, ich glaube, es gibt einen sehr schönen Satz von Jean-Paul, der mal gesagt hat, Humor ist die andere Seite von Erhabenheit. Dieser Begriff Erhabenheit, der also in der Zeit der Aufklärung eingeführt wurde, um etwas Spirituelles ohne einen persönlichen Gott auszudrücken. Und Richard Strauss, der Atheist war, nimmt genau in diesem Stück das her. Die ersten zwei Akte, die also von einem teilweise auch sehr subtilen Humor geprägt sind. Und der dritte Akt, der sich also wirklich mit wesentlichen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Wie ist das mit dem Abschied? Wie ist das mit dem Tod? Wie ist das mit Verzicht? Wie ist das mit einer Welt, mit der wir nicht mehr zurechtkommen? Wir haben heute sicherlich ähnliche Fragen. Wir haben eine Welt, in der sich weniger und weniger Menschen zurechtfinden. Wo führt das hin? Also diese Fragen werden bei Richard Strauss sehr wohl aufgeworfen.
Die Fragen künstlerisch zu stellen, das liegt auf der Hand in den heutigen Zeiten auch. Wenn ich mir das Festspielpublikum in Salzburg vor Augen führe und das auch sehen und gesehen werden bei den Festspielen und das Ganze, was da auch drumherum passiert, einfach an gesellschaftlichem Event. Wie passt das zusammen? Wie passt es für Sie zusammen? Denn Sie sind ja auch, Sie sagen, Sie flüchten dann auch manchmal aus Salzburg und ziehen sich zurück. Sehen Sie da auch eine gewisse Diskrepanz?
Ja, aber diese Diskrepanz kann auch was sehr Kreatives sein. Konflikte erzeugen auch viel Kreativität. Und es ist ja nicht so, dass wir heute ein Publikum haben, sondern wir haben viele verschiedene Publikumsschichten. Es gibt ja auch Karten, die wenig kosten in Salzburg und wo viele Menschen hingehen, die sich das so quasi vom Mund absparen. Natürlich in die Medien, in die Hochglanzmagazine, da kommt immer nur eine Schicht des Publikums rein, die berühmten VIPs und so weiter, die gerade am Anfang der Festspiele natürlich dort sind. Wobei, ich habe viele von diesen Menschen getroffen, ich nenne jetzt nur einen Namen, Thomas Gottschalk, der ist tatsächlich aber wirklich an Musik interessiert. Ich meine, das Recht auf Kunst und wirklich hohe Qualität, das hat jeder.
Haben die Salzburger Festspiele für Sie einen besonderen Geist gegenüber anderen Festspielen?
Es ist für uns Künstler spannend, wenn man innerhalb von wenig Zeit und einem kleinen Ort, relativ genommen, permanent dann Kollegen trifft und sich mit denen ja auch auseinandersetzen muss. Das ist auch ein guter Humus, damit, ich sage immer, Salzburg ist so ein bisschen Olympiade auch. Und man ist auch im Wettstreit mit anderen. Ich glaube, da würde sich jeder was vorlügen, wenn er das verneinen würde.
Ihnen ist 2008 ein regelrechter Coup gelungen, damit, dass Sie das Cleveland Orchestra, Ihr Orchester aus Amerika, nach Salzburg geholt haben zu den Festspielen. Sie haben dort Rusalka mit dem Cleveland Orchestra zusammen gemacht. Es gab durchaus auch Gegenwind aus der Wiener Richtung. Sie haben es trotzdem durchgesetzt und es war eine famose Produktion damals. Wir wollen reinhören in diesen Mitschnitt von 2008 mit Camilla Nylund als Rusalka und dem Cleveland Orchestra unter Franz Welsermöst. Das Lied an den Mond aus Rusalka von Antonín Dvořák. Das Lied an den Mond aus Rusalka von Antonín Dvořák mit Camilla Nylund als Rusalka und dem Cleveland Orchestra unter Franz Welsermöst. 2008 ist die Aufnahme entstanden bei den Salzburger Festspielen. Ich konnte selber damals dabei sein und war auch schwer begeistert, gerade auch von diesem Klang des Cleveland Orchestra, dem Sie ja nun seit 2002 vorstehen. 2018 ist das 100-jährige Bestehen des Orchesters und derzeit sind Sie auf einer ganz besonderen Mission unterwegs, vielleicht kann man so sagen, denn Ihnen ist es wichtig, nicht nur überhaupt junge Leute ins Konzert zu holen, sondern das jüngste Publikum eines Orchesters in Amerika zu bekommen. Und da gibt es den Hintergrund, dass eine große Spende von einem Sponsoren dahinter steht.
Wir haben also jetzt das jüngste Publikum Amerikas. 20% unseres Publikums ist unter 25. Ein Teil dessen ist, dass ein großer Gönner uns 20 Millionen Dollar geschenkt hat, mit der Auflage, dass die kommen quasi auf ein Sparbuch, und das, was an Jahreszinsen rausgenommen wird, wird dazu verwendet, dass alle unter 18 bei uns gratis ins Konzert gehen können. Das ist aber nur ein Teil dessen, dass das funktioniert. funktioniert, man muss ja auch an die jungen Leute rankommen. Und das sind heute andere Kommunikationswege, die da beschritten werden. Wir haben damals vor 5 Jahren einen jungen Mann angeheuert, der den ganzen Tag nur in Social Media unterwegs ist und also mit denen kommuniziert. Und dann entstand so ein Schneeballeffekt und es wurde dann plötzlich schick, dass man in unsere altehrwürdige Severance Hall, die nicht nur optisch, sondern auch akustisch die beste Halle ist in Amerika, das sagen inzwischen alle. Und das Großartige ist, dass dieses Publikum, man könnte sagen, die sind nicht gebildet oder vorgebildet. Ich sage dann immer, nein, die sind nicht verbildet. Die hören sich dann ein zeitgenössisches Stück von Jörg Wittmann, Matthias Pinscher, wem auch immer, genauso an wie eine Beethoven-Symphonie, weil beides haben sie noch nie gehört im Leben. Und das hat wahnsinnig große Chancen, dass wir nämlich nicht das Repertoire immer schmäler und schmäler machen und nur so quasi das spielen, was das Marketing-Department uns vorgibt und sagt, weil ein Marketing-Department lebt ja hauptsächlich davon, das zu verkaufen, was ich letztes Mal schon verkauft hat. Und dem kann man entgegenwirken und Cleveland ist das beste Beispiel dafür. Wir haben heuer zum Beispiel im März von Bartok wunderbaren Mandarin und Herzog Blaubart gemacht, szenisch, 4 Abende hintereinander ausverkauft. Wir haben die letzten 3 Wochen der Saison im Mai, Ende Mai, waren also in der ersten Woche Liszt, Orpheus, Bartok zweites Violinkonzert, Bartok Musik für Saiteninstrumente, 3-mal voll. Die Woche drauf, Dvorak, die Waldtaube, Janacek, die Suite von Aus einem Totenhaus, Beethoven 5. Klavierkonzert, 4-mal voll. Das sind ja alle keine Box-Office-Hits, sondern das ist tolle, großartige Musik. Und es macht fürs Orchester spannender, wenn man nicht immer das Gleiche spielt, hält auch eine Beziehung lebendiger und frischer. Und es ist unser Publikum einfach neugierig. Und das hat sich über die Jahre hin so entwickelt. Wir haben auch das große Glück, dass ein Pierre Boulez über 40 Jahre diesem Orchester die Treue gehalten hat und der viele Dinge einfach gemacht hat, die heute für das Publikum, aber auch für das Orchester irgendwo selbstverständlich sind.
Trotzdem muss ich da nochmal nachhaken. Das hört sich ja unglaublich an, wenn man sich vorstellt, jeder 5. Konzertbesucher ist unter 25 Jahre. Das sind Verhältnisse, von denen andere Orchester, sei es in Europa oder in Amerika, nur träumen können. Wie machen Sie es? Also ich meine, die Geschichte mit den freien Tickets, okay, aber wie haben Sie das hinbekommen? Social Media haben Sie genannt. Da muss es aber noch mehr Tricks geben, die Sie uns da verraten können.
Nein, das sind keine Tricks, sondern die interessante Zahl ist ja dann, dass 90% von denen, die einmal da waren, wiederkommen. Und das ist der Erfolg eigentlich. Und das geht nur mit Qualität und Leidenschaft. Wenn wir auf der Bühne uns nicht wirklich voll reinschmeißen in das, was wir da machen, da überträgt sich auch nichts. Heute, die jungen Leute sind ja konfrontiert mit einem überwältigenden Ausmaß an, was man alles zur Verfügung hat. Also, und wenn sie sich da nicht absetzen, das ist ja heutzutage ein Dschungel an Informationen, die täglich auf einen einprasseln. Wir haben die Möglichkeit, hier auch eine 2-stündige Oase zu schaffen. Große Kunst beschäftigt sich ja nicht mit Gefälligkeit, sondern große Kunst beschäftigt sich mit dem Leben. Genau wie Philosophie zielt Kunst auf das Allgemeine. Was ist wirklich wichtig im Leben? Wir haben die Möglichkeit, in diesen 2 Stunden auch uns mit uns selber zu beschäftigen. Was ist mit unserem Leben? Und zu reflektieren. Und genau dieses Angebot machen wir. Das ist, wenn man so will, auch teilweise ein spirituelles Angebot, das Kunst machen kann und ich finde auch machen soll. Und genau das tun wir. Wir bieten den jungen Menschen etwas an, was Tiefgang hat und damit einfach Bedeutung bringt. Und wir denken auch permanent darüber nach, wie wir das noch verstärken können, noch verbreitern können, noch den Leuten mehr das Gefühl geben, das, was sie bei uns erleben, hat wirklich auch eine Auswirkung auf ihr eigenes Leben. Und das mag vielleicht hochtrabend klingen, aber es gibt einen schönen Satz im Amerikanischen, nämlich, wenn man nicht nach den Sternen greift, hat man den Sand, den Staub in der Hand. Und genau das, wir versuchen, Visionen zu haben. Und ein Teil davon lässt sich realisieren und das scheint wirklich zu funktionieren. Cleveland ist ein sehr spezielles Biotop.
Das Vorspiel zum dritten Akt aus Lohengrin von Richard Wagner. Franz Welser Möst am Pult des Cleveland Orchestra. Franz Welser Möst jetzt bei uns hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Das ist so spannend, was Sie erzählen von dem, was los ist in Cleveland und wie Sie versuchen, erfolgreich versuchen, junges Publikum zu bekommen. Wie wichtig ist es, Outreach-Programme zu haben, hinzugehen, wo die jungen Leute sind? Ich habe gelesen, Sie machen auch solche Sachen wie Clubkonzerte, spielen aber auch zum Beispiel in Kegelbahnen, gehen in Schulen. Wie wichtig ist das, eine Verbindung zu schaffen zu den Menschen und die dort abzuholen, wo sie sich aufhalten?
Ich finde, das kommt aus der Frage, sind wir relevant für eine Community, für eine Stadt in dem Fall? Diese Relevanzfrage muss man sich stellen, weil sonst würden wir zum Dinosaurier und die sind bekanntlich ausgestorben. Und diese Frage, wie ich kam als Musikdirektor, die habe ich permanent dieser Institution gestellt, die ja eine große Tradition hat. Nur viele Leute missverstehen Tradition als Stillstand. Und das ist höchst gefährlich. Ich bin zum Beispiel, 1918 ist das Orchester gegründet worden. Ich bin, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich bin seit 1921 der erste Musikdirektor, der sein Orchester in Cleveland wieder in einer Highschool dirigiert hat. Ich gehe ganz bewusst da raus. Ich will mit diesen jungen Menschen zu tun haben. Wissen Sie, wenn Sie in so einer Sporthalle, wo 800 Pubertierende drin sitzen, die noch nie eine Note klassischer Musik gehört haben und noch dazu dann von Uniformierten bewacht werden, weil das eine Highschool ist, die sehr arm ist und wo die Eltern dieser Kinder meistens entweder im Gefängnis sitzen oder drogenabhängig sind. Wenn sie mit solchen Menschen zu tun haben, und das ist das schwierigste Publikum, das ich jemals in meinem Leben hatte, aber dann am Schluss so ein junger, farbiger 12-, 13-Jähriger zu mir kommt und sagt, wo kann ich Geige lernen? Das war einer der berührendsten Momente meines Lebens. Das möchte ich nicht missen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass sie wirklich einen Unterschied machen für die Menschen. Sie haben ein Menschenleben berührt. Und das muss Kunst. Das kann Kunst und das muss Kunst. Und wir dürfen uns nicht in einen Elfenbeinturm zurückziehen, sondern wenn es nötig ist, gehen wir halt raus. Und wir spielen in Bars und wir haben diese Neighborhood Residences, wo wir einfach ganz bewusst in Vororte gehen, die teilweise unterprivilegiert sind, ganz unterschiedlich, also ganz gemischt. Und wir haben auch für unser 100-Jahr-Jubiläum gesagt, wir sollen uns nicht selber feiern, sondern wir sollen die Stadt feiern, die dieses Wunder zustande bringt, seit fast 100 Jahren jetzt ein Orchester zu erhalten, das in der Champions League mitspielt, wenn man es salopp formulieren will. Und das ist wirklich ein kleines Weltwunder, das da passiert ist. Und deshalb werden wir auch in diesen Jahren, die da jetzt kommen, wir werden das noch verstärken und werden wirklich für die Menschen da sein, um zu versuchen, Cleveland Kultur als Kunst, als was Selbstverständliches und trotzdem nicht für selbstverständlich Genommenes zu den Menschen nahe zu bringen.
Das hat auch viel mit dem Selbstverständnis des Orchesters zu tun, mit der Identität der einzelnen Musiker, die sich mit dem Orchester identifizieren und mit ihrer Stadt identifizieren, dafür auch bereit sind, sich da voll reinzugeben und solche Programme überhaupt mitzumachen. Sie selber picken die Musiker, das sind wirklich handverlesene Musiker in den meisten Fällen. Sie wählen die selbst aus, wenn Stellen zu besetzen sind. Sie alleine oder mit Orchester oder wie läuft das?
Ja, das ist auch eine ganz eigene Geschichte. In Cleveland ist es seit Anbeginn Tradition. Und interessanterweise für mich am Anfang vollkommen unverständlich, wird dass alle 3 Jahre bei den Kollektivvertragsverhandlungen vom Orchester nie in Frage gestellt, dass der Musikdirektor, der Chef, ganz alleine letztendlich bestimmt, wer ins Orchester kommt.
Schon ein bisschen diktatorisch.
Ja, total. Also mir hat es viele schlaflose Nächte bereitet. Es gibt zwar ein Gremium aus Musikern, die den Chef beraten, aber letztendlich ist es alleine meine Entscheidung. Und inzwischen sind es fast 50% im Orchester, die alleine von mir bestellt worden sind.
Inzwischen sehen Sie aber auch einen Vorteil darin, dass Sie es alleine machen?
Ja, wie jedes System hat es Vor- und Nachteile. Aber wenn Sie wirklich absolute Spitze sein wollen, dann dürfen sie in Personalfragen keinen Kompromiss eingehen. Und ich habe es zu oft erlebt in früheren Positionen, die ich inne hatte, dass es bei Probespielen dann oft zu Kompromissen kommt. Dann gibt es ein Abstimmungsergebnis und das fällt so lala aus und dann wird halt doch derjenige ein Kompromisskandidat genommen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, also ein Kompromiss bleibt immer ein Kompromiss.
Sie waren Generalmusikdirektor an der Wiener Staatsoper. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Orchester von der gesamten Struktur her. Wir wollen uns ein bisschen hineintragen lassen in die Wiener Stimmung durch Die Schönbrunner, ein Walzer von Josef Lanner mit den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Walzer Die Schönbrunner von Josef Lanner mit den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst, aufgenommen im Neujahrskonzert 2011. Millionen von Zuschauern weltweit haben das gesehen und Sie, Herr Welser-Möst, haben einen ganz direkten Bezug zu diesem Walzer. Der wurde nämlich uraufgeführt im Café Domeyer, wo Lanner und Strauss ihre Walzer zum Teil komponiert haben und Sie haben blutsverwandt mit dem Café Domeyer.
Ja, meine Ururgroßmutter war eine geborene Domeyer und dieses berühmte Café Domeyer, das Casino Domeyer, wo also Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, der hat dort sein öffentliches Debüt gegeben und Lanner, die haben also dort alle gewirkt, sind dort aufgetreten und so habe ich halt familiär auch ein bisschen eine Beziehung dazu.
Nun haben Sie lange in Wien gewirkt und auf der anderen Seite in Cleveland. Das ist so ein bisschen wie zwei ganz unterschiedliche Welten. Dieser Wiener Musikgeist, ist das was, was Sie manchmal dann doch in Amerika vermissen?
Ich sehe das so, dass ich das Privileg habe, auf zwei Kontinenten leben zu können. Ich bezeichne mich manchmal als Teilzeitamerikaner und ich genieße das wahnsinnig, das Beste von beiden Welten erleben zu dürfen. Die Wiener Philharmoniker, die diesen einzigartigen Musizierstil oder dieses, ich würde eher sagen, Musikantentum haben. Die Clevelander, die diesen Perfektionsanspruch haben. Und diese beiden Dinge erleben zu können und so intensiv, wie ich das jetzt die letzten Jahre erleben konnte, das ist schon für mich persönlich wahnsinnig bereichernd.
Es gab lange dieses Vorurteil, dass es bei den amerikanischen Orchestern immer um Perfektion geht, aber dass in gewisser Weise dann doch die Tiefe fehlt, die nur kommen könne, wenn es quasi wie in der DNA ist, das Musikalische. Wie sehen Sie das?
Musikalische Sprachen kann man lernen. Und wie jede Sprache, die man lernen kann. Und das sind ja hochbegabte Menschen, die da im Cleveland Orchester sitzen, die genauso eine Sprache lernen können. Ich finde ja das immer ganz lustig, dass man heute, wir teilen dann, der ist Spezialist für das und der ist Spezialist für das. Wenn Sie zurückgehen, 70, 80 Jahre, unter den Dirigenten gab es eigentlich nur Allgemeinmusiker, wenn man so will. Man hat sich einfach mit diesen musikalischen verschiedenen Sprachen selbstverständlich auseinandergesetzt. Ich glaube, heutzutage fehlt uns schlicht und einfach oft die Zeit, die ich mir seit 1995 ganz bewusst nehme, weil ich 12 Wochen im Jahr nicht dirigiere, sich wirklich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich sage auch immer, also Beethoven dürfte niemand dirigieren oder spielen oder singen, ohne dass er mal eine Zeile von Schiller oder Goethe gelesen hat. Nur leider ist das sehr oft der Fall. Aber ich glaube, dass ein Cleveland Orchester sehr wohl beweist, dass man musikalische Sprachen lernen kann.
Und Sie nutzen jetzt auch den Sommer neben Ihren Projekten bei den Salzburger Festspielen, um sich ein bisschen zu vertiefen in Literatur in Ihrem Haus am Attersee?
Ja, ich habe eine riesige Bibliothek zu Hause und ich bin jetzt gerade dran, mit der Hilfe einer wunderbaren Dramaturgin ein Buch über Beethoven und Platon zu schreiben, über diesen Prometheus-Gedanken in Beethovens Musik. Da muss man auch viel lesen daneben und außerdem, ich war immer schon eine Leseratte und ich lese neben Philosophie und Theologie, lese ich einfach sehr viel große Literatur, aber vor allem auch sehr viel Zeitgenössisches, weil ich finde, man muss schon auch sich mit dem Heute auseinandersetzen. Auch ein altes Kunstwerk, was immer es auch sei, sei es eine Beethoven-Symphonie oder eine Brahms-Symphonie, was auch immer, muss ja im Dialog stehen mit dem Moment, in dem es gerade aufgeführt wird. Und das ist nun mal immer das Heute. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich, wenn man sich mit einer Beethoven-Symphonie zum Beispiel auseinandersetzt, dass man versucht auch wieder diese Gedanken zu finden, die eben über der Zeit stehen, die zeitlos sind. Und wenn Sie hernehmen, also die Brüderlichkeit, die Freiheit, die Gleichheit, die in Beethovens Werk angesprochen wird, dieser Prometheus-Gedanke, dieses, dass der Mensch aus dem eigenen Willen heraus sein Leben formen kann, das finde ich sehr zeitgemäß. Also mit all den Ängsten, die wir heute haben, gerade in Europa, Stichwort Flüchtlingsfrage, also da können wir schon getrost wieder mal auf Herrn Beethoven hören und auch uns da einiges an Mut, finde ich, holen bei ihm.
Sagen Sie uns auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist mit dem Buchprojekt. Und dann freuen wir uns, wenn wir dann wieder Sie zu Gast haben hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ganz herzlichen Dank, Franz Welsam-Wöst. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Am 31. Juli sind Sie mit der Premiere bei den Salzburger Festspielen zu erleben. Richard Strauss, Die Liebe der Danae. Dann gibt es weitere Aufführungen im August. Ja, und mit dem Cleveland Orchestra schauen Sie dann auch bald wieder in Europa vorbei. Vielen Dank, Franz Welsam-Wöst. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.